Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Kolja Unger, guten Tag. Von der Hand in den Mund, Working Class in Deutschland. Sie haben entschieden, das ist unser diesjähriges Denkfabrik-Thema hier im Deutschlandradio. Und in diesen Kulturfragen geht es nun um den Wert, den wir der Arbeit in unserem Leben beimessen. Auf der Recherche für diese Sendung bin ich auf ein Buch von Ulrich Renz gestoßen. Der war Arzt und Geschäftsführer eines Verlags, bis er sich entschieden hat, stattdessen Kinder- und Sachbücher zu schreiben. Unter anderem eben eines mit dem Titel Tyrannei der Arbeit. Spannendes Buch, wie ich finde. Noch spannender fand ich aber das Verkaufsargument für das Buch. Dieser Mann hat seinen Job an den Nagel gehängt, obwohl er doch eine so angesehene Arbeit hatte. Denn selbstverständlich schöpfen wir Identität aus unserer beruflichen Situation und dem damit einhergehenden Status. Wir generieren Anerkennung, Gehalt und Lob von Kolleginnen über unsere Arbeitsleistung und leiden unter dem wirtschaftlichen Druck des Arbeitsmarktes. Und genau das ist auch das Untersuchungsfeld meiner Gesprächspartnerin. Wir haben dieses Gespräch einige Tage vor der Sendung aufgezeichnet. Bettina Kohlrausch, Sie sind Professorin für Soziologie an der Universität Paderborn, Wissenschaftsdirektorin des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts WSI und natürlich sind Sie mir ganz herzlich willkommen hier in den Kulturfragen.
Guten Tag.
Frau Kohlrausch, können Sie der Analyse vom eingangs erwähnten Ulrich Renz etwas abgewinnen, dass wir durch die Art, wie in Deutschland Arbeit organisiert ist, fremdbestimmt sind?
Ja und nein. Ich glaube, dass es einerseits natürlich so ist, dass das keine völlig freiwillige Angelegenheit ist, dass wir arbeiten. Wir müssen arbeiten, um Geld zu verdienen und leben zu können. Und auch wenn wir das nicht können, sind wir ja rechtfertigungspflichtig, warum wir das nicht können, um zum Beispiel soziale Absicherung zu bekommen. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich bin erwerbsunfähig und dann kriege ich Geld, sondern ich muss mir das zertifizieren lassen. Ich bin irgendwann in Rente, wenn ich nicht mehr arbeiten muss. Aber das Geld, was ich dann verdiene, leitet sich auch ab aus dem, was ich vorher erarbeitet habe. Das heißt, es gibt da schon einen gewissen...
Das habe ich vorher eingezahlt.
Genau, habe ich vorher eingezahlt. Und wenn es nicht genug ist, dann kriege ich auch Geld. Aber so, es hängt alles irgendwie mit der Arbeit zusammen. Und damit verbindet sich natürlich auch eine gewisse Fremdbestimmung. Und gleichzeitig ist meine ganz konkrete und persönliche Erfahrung ist es natürlich, aber es ist auch mein Eindruck vor dem Hintergrund unserer Forschung, dass Menschen im Kontext von Erwerbsarbeit auch Erfahrungen von Autonomie und Selbstbestimmung, auch von Selbstwirksamkeit machen, also das Gefühl, gestalten zu können. Und das ist ja auch eine wichtige Erfahrung für Menschen. Und insofern ist es, glaube ich, eine ambivalente Erfahrung, die Menschen im Erwerbskontext machen. Es gibt den Zwang auch ungleicher Machtverhältnisse, insbesondere dann, wenn man abhängig beschäftigt ist. Und gleichzeitig ist es eben tatsächlich immer mehr für viele Menschen auch ein Ort der Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Und gerade wenn wir mal an Frauen denken, ist natürlich der Zugang zur Erwerbsarbeit auch ein ganz wichtiger Schritt hin zu mehr Autonomie und Unabhängigkeit gewesen, auch historisch.
Ja, wichtig, dass Sie es nochmal sagen, genau. Es ist ja noch nicht Ewigkeiten so, dass Frauen auch ohne Einverständnis ihres Mannes oder ihre Eltern arbeiten dürfen. Gesamtgesellschaftlich könnte man ja aber eigentlich sagen, sieht es gerade ganz gut aus, zumindest für Arbeitnehmer. Denn hierzulande sind die Arbeitslosenzahlen seit 15 Jahren halbiert, also so um 5-6%. Junge Menschen haben immer höhere Bildungsabschlüsse und es wird händeringend in Deutschland nach FacharbeiterInnen gesucht. Warum, denken Sie, leiden dennoch, wie Sie vor 3 Jahren selbst in einer Studie festgestellt haben, so viele Deutsche an Abstiegsängsten und dem Gefühl, ihrer Arbeit gegenüber ausgeliefert zu sein?
Ja, ich denke, das liegt daran, dass wir immer noch auch die Folgen der Sozialstaats- oder Arbeitsmarktreform der Nullerjahre spüren auf dem Arbeitsmarkt.
Also Agenda 2010.
Genau, Stichwort Agenda 2010, Einführung Hartz IV und so weiter, genau. Und die haben eben dazu geführt, dass zwar viel, viel mehr Menschen Arbeit haben und wir tatsächlich ja jetzt nicht Arbeitslosigkeit als das große gesellschaftliche Problem haben, das war ja mal auch anders, aber die haben eben auch dazu geführt, dass die Armut trotz Erwerbsarbeit zum Beispiel steigt, dass also viele Menschen zwar eingebunden sind in Erwerbsarbeit, aber diese Eingebundenheit in Erwerbsarbeit nicht erleben als etwas, das sie wirklich stabil schützt vor dem sozialen Abstieg. Und ich glaube, dass ich aus dieser Erfahrung...
Also Arbeit, die nicht fürs Überleben reicht.
Genau, die nicht fürs Überleben reicht oder die soeben fürs Überleben reicht, die also so lange funktioniert, wie nicht schief geht, aber im Leben geht halt manchmal was schief. Ja, zum Beispiel kommt vielleicht eine Pandemie und man ist in Kurzarbeit oder man wird krank oder die Waschmaschine geht kaputt oder was weiß ich. Also es passieren Dinge, die erfordern, dass man plötzlich mehr Geld braucht oder weniger Geld hat und dann reicht die Arbeit plötzlich nicht mehr. Und das ist natürlich auch ein Gefühl der Verunsicherung, das damit einhergeht. Dass man zwar weiß, irgendwie solange ich arbeiten kann, ist alles gut, aber wer garantiert mir, dass das so ist oder dass man die Arbeit nicht doch mal verliert oder was auch immer. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Deutschland auch im internationalen Vergleich einen sehr großen Niedriglohnsektor. Das sind nicht unbedingt arme Menschen, aber das sind eben Menschen, die nicht besonders viel Geld haben. Und das sind alles immer noch Folgen dieser Arbeitsmarktreform. Und mein Eindruck ist, dass diese Verunsicherung gar nicht nur die Menschen betrifft, die jetzt wirklich wenig Geld haben oder wirklich tatsächlich arm trotz Arbeit sind und unter Umständen sogar aufstocken müssen und dann eben auch in diese von vielen Menschen eben auch als unwürdig empfundene Sozialsysteme, Stichwort Hartz IV, wieder begeben müssen, sondern dass es auch ausstrahlt auf die, die davon nicht betroffen sind, weil sie möglicherweise das Gefühl haben, aber es könnte mich betreffen. Also wir haben auch festgestellt, wahnsinnig viele Menschen, auch Menschen mit wirklich gutem Gehalt, haben Angst vor Altersarmut. Also es ist ein bisschen, ist, glaube ich, mit diesen Reformen auch ein generelles Vertrauen in die sozialen Sicherungssysteme verloren gegangen und das Vertrauen, dass sie eben dauerhaft schützen und dass man sich eben damit auch, dann sind wir wieder bei der Erwerbsarbeit, mit seiner eigenen Arbeit dauerhaft absichern kann.
Sie haben eben schon die Krisen erwähnt, damit meinte ich nicht die Waschmaschine, sondern natürlich die Pandemie, in der wir derzeit leben. Natürlich auch das damit verbundene Homeoffice. Wie hat das denn unser Verhältnis zur Arbeit verändert?
Erstmal ist es natürlich, das ist mir immer einmal wichtig zu sagen, es ist ja nicht so, dass alle im Homeoffice arbeiten dürfen und können. Das ist ein Privileg, sage ich jetzt mal, das in der Tendenz eher höher qualifizierten und besser verdienenden zur Verfügung steht.
Ja, ich habe eine Karikatur gesehen von einem Müllarbeiter, der im Homeoffice den Papierkorb für jemanden leert.
Genau. Das bringt nichts und auch die Patienten kann man schlecht sich mit nach Hause nehmen und pflegen. Also insofern können es nicht alle, aber die, die es können, erleben es eigentlich als überwiegend eine positive Erfahrung und sagen, dass sie das auch später, also auch nach der Pandemie, gerne mehr im Homeoffice arbeiten möchten. Das bedeutet aber nicht, dass die Menschen komplett jetzt von zu Hause arbeiten möchten, weil sie durchaus auch da kritische Erfahrungen mitmachen. Also so Menschen, so, dass sie kritisch finden viele, wir nennen das Entgrenzungen in der Soziologie. Ja, und das Item, wie man das nennt in der Empirie, also mit dem wir das abgefragt haben, ist, ich habe das Gefühl, die Grenzen zwischen Arbeit und Leben verschwimmen. Und ich finde, das kann man sich ganz gut vorstellen, was damit gemeint ist. Und jeder, der es macht, ich arbeite auch viel im Homeoffice, weiß genau, ja, dass ich zum Beispiel gerade irgendwie meinen Sohn sagen musste, komm auf keinen Fall rein, ich bin jetzt hier im wichtigen Termin. Aber ich natürlich irgendwie so mit einem kleinen Teil meiner Konzentration bei der Tür bin, ob sie nicht doch aufgeht. Ne? Und ein kleiner Teil von mir natürlich auch das schlechte Gewissen hat, dass ich eigentlich jetzt vielleicht mein Kind betreuen müsste, aber trotzdem ich aber arbeite. Also dass nicht mehr ganz klar ist, wo hört eigentlich die Arbeit auf, wo fängt das Leben an, dass sich das so ganz stark ineinander verzahnt. Das ist natürlich auch ein zusätzlicher Stress und eine zusätzliche Belastung und fordert Menschen zusätzlich. Und das andere ist, das weiß man aber auch schon länger, dass in der Tendenz Menschen mehr arbeiten im Homeoffice. Das nennt man Arbeitsverdichtung. Auch das, finde ich, kann man sich plastisch gut vorstellen. Wenn man Online-Konferenzen hat, dann muss man ja nicht mal mehr den Raum wechseln. Also wenn ich in der Stiftung bin, dann muss ich zumindest irgendwie einmal in einen Aufzug und auf eine andere Etage und habe irgendwie meine 5 Minuten oder vielleicht sogar 10. Das wird ja auch eingeplant bei der Sitzungsplanung. So muss ich mich einmal auslocken und woanders einloggen und das geht dann irgendwie den ganzen Tag so. Und das ist natürlich einfach mehr Arbeit und weniger Pausen. Und das ist auch natürlich anstrengend. Und das hat aber auch natürlich was damit zu tun, dass das ganz schnell gehen musste, dass die Menschen ins Homeoffice gehen und es viele Dinge einfach nicht geklärt und geregelt sind, die im Betrieb geregelt sind. Auch Fragen von Gesundheitsschutz zum Beispiel. Also kein Mensch interessiert sich dafür, wie ich hier sitze. Oder
wie sitzen Sie denn hier? Ist das irgendwie gesundheitsschädigend? Ja. Ich kann es mir gerade nicht vorstellen.
Ungesund sitze ich hier. Nein, ich habe mir natürlich in den letzten 2 Jahren auch vernünftige Ausstattung gekauft, aber die Möglichkeit hat ja auch nicht jeder. Und viele Menschen sagen auch, dass sie den direkten Kontakt mit ihren Kollegen und Kolleginnen vermissen, was ich auch aus persönlicher Anschauung ganz gut nachvollziehen kann.
Der Betrieb als sozialer Ort, dass man einfach weniger Kontakte hat, das führt ja auch zu einer Vereinzelung. Ein großer Wert der Arbeit liegt ja auch in den Kontakten, den man mit Kolleginnen und Kollegen hat. Wie verändern denn neue Technologien dieses Verhältnis von Arbeit, und Kontakt und Teilhabe an einem sozialen Leben vielleicht?
Also diese Frage können wir, glaube ich, noch nicht abschließend beantworten, aber ich denke, dass es das Risiko, wieder ein soziologisches Wort, einer Entbetrieblichung von Arbeit in sich birgt. Und das finde ich ausgesprochen problematisch, denn wenn wir auch darüber reden, wie wir Arbeit regulieren, also vor den Kräften des Marktes schützen, dann passiert das alles im Betrieb. Da findet Weiterbildung statt, da findet auch die Selbstorganisation statt. Ja, also da organisieren wir uns vielleicht in Zusammenhängen, in denen man auch die eigenen Interessen vertritt, also gewerkschaftliche Zusammenhänge oder die Wahl des Betriebsrates. Wir sind in informelle Netzwerke eingebunden, dass man sich austauscht über bestimmte Fragen. Also da findet Informationsfluss statt. Ganz viel findet im Betrieb statt. Und deshalb finde ich es persönlich ganz, ganz wichtig, dass der Betrieb als sozialer Ort erhalten bleibt. Und meiner Meinung nach steht das aber auch eines Ausbaus des Homeoffice überhaupt nicht entgegen. Ich persönlich bin Unterstützerin eines Rechts auf Homeoffice, aber da geht es ja nicht darum, dass die Leute komplett ins Homeoffice verschwinden. Es geht darum, dass sie ein Recht darauf haben, ganze Tage in der Woche auch von zu Hause aus zu arbeiten. Das bedeutet aber nicht, dass man den Betrieb auch so als Organisationsebene von Erwerbsarbeit aufgibt. Also da würde ich auf jeden Fall vorwarnen.
Und ich meine, es ist ja auch nicht so, dass diese neuen Technologien es verunmöglichen, dass man auch virtuell sich organisieren kann, sich digital organisieren kann.
Das stimmt. Das ist ja auch was, was gerade jetzt diskutiert wird. Also wie kann man sich auch digital organisieren? Welche digitalen Zugangsrechte brauchen zum Beispiel auch Gewerkschaften, damit sie das leisten können? Aber das ist alles zum Beispiel noch nicht geregelt und muss geregelt werden, weil es einfach Probleme sind, die es vor ein paar Jahren so noch gar nicht gab in der Vehemenz. Natürlich kann man das, aber ich glaube, so ganz praktisch kann ich ja natürlich irgendwie eine Abwesenheitsnotiz machen und sagen, heute ist Streik. Aber wenn das vielleicht auch eine gewisse innere Kraft kostet, dann ist es vielleicht einfacher, mit 100 Leuten vor dem Werkstor zu stehen oder mit 200 oder 300, als alleine sich zu entscheiden, ich mache jetzt Streik oder ich wehre mich. Also im Kollektiv zu sein, ist ja durchaus auch eine physische Erfahrung.
Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die Arbeitgeber und die Organisation von Betrieben aus einer wirtschaftlichen Sicht sich doch mit den neuen Technologien sehr stark weiterentwickelt haben, während vielleicht die Arbeitnehmerrechte nicht so stark weiterentwickelt wurden.
Also ich bin sicherlich keine Arbeitsrechtlerin, aber das ist auch mein Eindruck, dass die Frage der Kontrolle, der Kontrollmechanismen, also man sieht gerade, wer ist drin, man sieht genau, wer hat was wann eingestellt und so weiter. Und das muss natürlich auch, wenn man über den Schutz von ArbeitnehmerInnenrechten spricht, muss man natürlich auch darüber reden, wie geht man damit um. Genauso wie die Frage ist, was ist eigentlich mit Algorithmen, die ja zum Beispiel die Arbeit definieren von zum Beispiel Lieferboten oder so. Also wer hat eigentlich das Recht zu wissen, wie so ein Algorithmus funktioniert, der bestimmt, wer welche Route kriegt und, wenn ich richtig informiert bin, auch teilweise welche Entlohnung. Und da in der Tat gibt es ein Missverhältnis oder bestehen mit diesen neuen Technologien, glaube ich, schon auch die Gefahr, dass sich so das Ungleichgewicht zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern eher verstärkt. Und dann braucht es sicherlich auch neue Formen der Regulierung.
Was kann denn der Einzelne, die Einzelne tun, um sich davon nicht unterkriegen zu lassen, während vielleicht Gewerkschaften oder Betriebsräte noch versuchen, Teams zu öffnen und gegen Überwachung durch das Unternehmen was zu machen?
Ja, da passiert ja auch schon was, aber was kann der Einzelne tun? Jetzt bin ich Soziologin und in dieser Funktion gucke ich eigentlich immer eher auf die Gesellschaft. Aber Autonomie und Selbstbestimmung im Arbeitskontext ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, um auch Arbeit als würdevoll zu erleben und als selbstbestimmt zu erleben. Und da wäre es im ersten Schritt wahrscheinlich wichtig, sicherzustellen, dass man Rahmenbedingungen hat, in denen man möglichst autonom auch arbeiten kann oder die man mitgestalten kann oder zumindest die man versteht und kennt. Ja, also bei Stichwort Algorithmus ist ja nicht nur, man kann ihn nicht mitgestalten, man weiß ja nicht mal genau, was passiert. Also Transparenz herzustellen. Und dann spricht ja auch nichts dagegen, wenn man sich vereinzelt fühlt, zu versuchen, dagegen was zu machen und sich Gemeinschaft zu suchen und zusammenzuschließen mit anderen und auch in Austausch zu gehen.
Das ist doch ein schlimmer Widerspruch, in dem wir uns da befinden, oder? Einerseits, wir sollen selber Kontrolle und Eigenverantwortung übernehmen. Andererseits, wir haben überhaupt keine Möglichkeit, weil wir überhaupt nicht verstehen, wie die Arbeitsabläufe eigentlich sind, in die wir eingebunden sind.
Ja, also ich glaube auch, dass das in der Tat diese Erfahrung von Kontrollverlust, das wissen wir aus der Forschung, ist im Hinblick auf sehr, sehr viele Fragen wirklich eine sehr negative Erfahrung und führt zu so Desintegrationsgefühlen. Ja, also wenn jemand das Gefühl hat, er kann nicht kontrollieren, wie er arbeitet, er weiß nicht, wer bestimmt überhaupt, wie die eigene Arbeit gestaltet wird, oder um es mal zugespitzt zu formulieren, in China passiert irgendwas und ich bin in Kurzarbeit und irgendwie man hat wenig Möglichkeiten, das überhaupt noch mitzugestalten, dann sind das Erfahrungen von Kontrollverlust und das ist definitiv ein Problem. Gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass wir gesellschaftliche Teilhabe und gesellschaftliche Integration über Arbeit organisieren. Darüber, dass wir Geld und Gehalt oder Einkommen und Grundlage zum Leben, wir erfahren Anerkennung über den Status, der uns Erwerbsarbeit gibt. Wir erfahren schon auch Möglichkeit der Mitgestaltung über Mitbestimmung oder eben auch informelle Formen der Mitgestaltung des Arbeitskontextes. Und wenn das gelingt, ist es, glaube ich, Erwerbsarbeit auch ein ganz toller Ort, um gesellschaftliche Teilhabe zu organisieren. Wenn das aber nicht gelingt, und das ist schon wichtig, mein Eindruck ist, für einen beträchtlichen Teil von Beschäftigten gelingt es eben nicht mehr, dann kann Arbeit eben auch zu einem Ort werden, dem Menschen gesellschaftliche Desintegration erfahren. Und das wird dann problematisch, auch für die Gesellschaft als Ganzes.
Ich kann dem Problem gut folgen. Die Frage ist nur, wie lösen wir das? Ich meine, Erwerbsarbeit, klar, in manchen Teilen brauchen wir die einfach weiterhin. Pflege, Erziehung fällt mir als allererstes ein. Da werden immer weiter Menschen gebraucht. Ich glaube, das kann kein Automatisierungsprozess übernehmen. Also denke ich, so wie ich sie eben verstanden habe, dass wir uns nicht komplett von diesem Konzept Erwerbsarbeit befreien können als zentraler Punkt, der unsere Gesellschaft organisiert. Müsste sie dann vielleicht einfach nur anders bewertet werden?
Ja, was meinen Sie mit anders bewertet? Also, dass das Individuum das anders in seinem eigenen Leben bewertet oder dass wir Arbeit anders anerkennen als Gesellschaft?
Schon als Gesellschaft. Ja. Also das Individuum, habe ich ja eben schon gesagt, ist ja schon überfordert überhaupt, sich da mit Kontrolle und Eigenverantwortung und einer Selbstwirksamkeit zu erlangen in Prozessen, wo das Individuum gar nicht durchblickt. Deswegen eher, wie müssen wir das als Gesellschaft anders bewerten? Erwerbsarbeit.
Ja, ich glaube, das halte ich für einen ganz wesentlichen Punkt, dass wir Arbeit so organisieren müssen, dass sie wirklich, ich wiederhole mich, zu einem Ort gesellschaftlicher Teilhabe und Integration wird. Und da sind verschiedene Dimensionen, die natürlich auch was mit der Bewertung von Erwerbsarbeit zu tun haben, spielen da eine Rolle. Also das eine ist wirklich, dass Menschen Anerkennung in der Arbeit erfahren. Und da ist es ganz wichtig, dass sie das Gefühl haben, dass sie zumindest den konkreten Arbeitskontext, in dem sie arbeiten, mitgestalten können. Auch Fragen des Arbeitsschutzes zum Beispiel, gerade jetzt in der Pandemie. Ja, wenn man Menschen im Einzelhandel einfach an die Kasse setzt und sagt, ist mir egal, wenn du angenießt wirst. Ja, das erleben die natürlich nicht als Anerkennung für eine absolut wichtige Tätigkeit. Und dann ist nach wie vor, bin ich ein großer Fan davon, Anerkennung durchaus in Geld auszudrücken. Einfach in einem angemessenen Gehalt. Es kann ja nicht sein, dass die Menschen, die wirklich wichtige Arbeit leisten für unsere Gesellschaft, davon nicht leben können oder nur so eben gerade leben können. Also wir haben über die Pflege gesprochen. Der Einzelhandel ist ja auch so ein Bereich, aber auch im Hotel- und Gastgewerbe. Ne? Sie werden teilweise wirklich geringe Löhne bezahlt. Und das ist natürlich auch eine Form fehlender Anerkennung, wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet, noch harte Arbeit macht. Und dann am Ende aber auf ganz viel verzichten muss, was für andere Menschen selbstverständlich ist, erleben Menschen das natürlich auch als fehlende Anerkennung zu Recht.
Ja, und es gibt sogar auch noch Arbeit, die gar nicht bezahlt wird.
Das auch. Alles, was wir als Reproduktionsarbeit bezeichnen oder als Sorgearbeit, zum Teil wird sie bezahlt, wenn wir es professionell machen, aber ganz viel davon wird nicht bezahlt. Und das ist natürlich immer die Frage, wie viel kann man sowas auch über den Markt regeln? Und ist es nicht vielleicht auch richtig, dass sich um andere kümmern, unbezahlt machen und in der ja, letztlich in der privaten Sphäre, also auch den Kräften des Marktes ein Stück weit entziehen. Darüber kann man sich streiten, was da die richtige Grenze ist. Ein Problem ist natürlich, dass diese unbezahlte Arbeit in der Regel von Frauen noch geleistet wird oder viel, viel mehr von Frauen geleistet wird. Und weil sie nicht bezahlt ist, auch ein Stück weit unsichtbar ist und nicht gesehen wird, dass das eben auch Arbeit ist, die ganz zentral ist, auch damit unsere Gesellschaft funktioniert, weil da Menschen ja aufgerichtet und versorgt werden und letztlich die Kraft bekommen, um auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen funktionieren zu können.
Okay, das wäre halt so die Frage. Damals hat die Familienministerin Christina Schröder eine sogenannte Herdprämie vorgeschlagen, die echt abgewatscht wurde, weil sie Frauen eigentlich Anreize bietet, eher zu Hause zu bleiben, weil sie meistens ein geringeres Einkommen haben als Männer. Ich denke, wenn man die jetzt einfach mal drastisch erhöhen würde und sie damit trotzdem ja vielleicht nicht dem Markt überantworten würde, diese Pflegearbeit, aber verstaatlichen würde und honorieren würde, das hätte doch auch einen Einfluss auf die Gesellschaft, oder?
Es hätte sicherlich einen Einfluss auf die Gesellschaft. Die Frage ist, welchen und ob wir uns das so wünschen.
Ich höre Skepsis.
Ich glaube nicht, und das ist auch belegt, gut zugegebenermaßen jetzt anhand der Herbstprämie, dass das dazu führt, dass es vor allen Dingen Frauen in Anspruch nehmen und Frauen zu Hause bleiben und Frauen aus der Sphäre der Erwerbsarbeit eher verdrängt werden. Wenn man jetzt das deutlich erhöhen würde, wäre das natürlich einerseits attraktiver. Auf der anderen Seite glaube ich jetzt nicht, dass das zu einer geschlechtergerechteren Verteilung von Sorgearbeit führen würde. Und das finde ich schon problematisch, weil wir in der Erwerbsarbeit ja einerseits natürlich irgendwie Geld bekommen. Das könnte man über andere Formen des Ausgleichs organisieren. Aber wir organisieren darüber gesellschaftliche Teilhabe. Wenn wir im Unternehmen arbeiten, das jetzt gerade vielleicht auch besonders von irgendwelchen Transformationsprozessen betroffen ist, dann gestalten wir natürlich, indem wir da arbeiten, auch diese Prozesse mit. Also da wird ja auch Macht verteilt in Unternehmen und Teilhabe und Gestaltung passiert da von gesellschaftlichen Prozessen in dieser Sphäre. Und wie gesagt, es werden auch noch andere Formen außer Geld von Anerkennung verteilt. Und all das würde den Frauen dann ja weiterhin vorenthalten. Insofern bin ich da kein Fan von, sondern für mich wäre ein Ziel, auf das man hinsteuern sollte, dass der Teil der Sorgearbeit, der weiterhin privat organisiert werden muss und auch soll, weil Menschen sich das ja auch wünschen, der sollte möglichst fair verteilt werden. Und ebenso sollte fair verteilt werden die bezahlte Arbeit zwischen Männern und Frauen. Ich würde mir da einfach eine gerechtere Verteilung beider Arbeitsarten, sage ich jetzt mal, wünschen und nicht einfach nur eine bessere finanzielle Entschädigung oder Anerkennung der Sorgearbeit durch solche Prämien, weil es letztlich forciert, dass Frauen in dieser Sphäre der Sorgearbeit bleiben.
Teilhabe kann man allerdings auch über Ehrenämter generieren. Wäre nicht vielleicht dann eine höhere Bewertung von Ehrenämtern, eine finanzielle Entlohnung vielleicht von Ehrenämtern oder ein Grundeinkommen für alle mit einer Kombination von Ehrenämtern eine gute Lösung?
Ich glaube, dass wir mit Erwerbsarbeit wirklich auch schon ein gutes Instrument erkämpft haben oder ausgestaltet haben, um gesellschaftliche Teilhabe zu organisieren. Wir haben die sozialen Rechte, die wir haben, sind um Erwerbsarbeit herum organisiert und auch die demokratischen oder viele demokratischen Rechte, die wir haben oder die auch über diese parlamentarische Repräsentation hinausgehen, sind auch um Erwerbsarbeit im Rahmen der Sozialpartnerschaft organisiert. Und meine Idealvorstellung wäre, diese Rechte weiter auszubauen, denn über die Demokratisierung von Arbeit demokratisieren wir ja auch die Wirtschaft, einen Bereich, der sich demokratischer Regulierung weitestgehend entzieht bisher. Und gleichzeitig würde ich auch denken, kein Mensch muss 40 Stunden die Woche arbeiten, 30 Stunden reichen. Dass wir also Arbeit so organisieren, dass genug Zeit bleibt für das, was neben der Erwerbsarbeit und damit ja auch marktförmig geleisteten Arbeit natürlich auch geleistet werden muss. Und das ist eben nicht nur Sorgearbeit, das ist auch Kreativität, das ist auch Ehrenamt, das ist sich kümmern um andere. All das ist wichtig und dafür muss Raum sein. Aber ich würde dafür plädieren, Arbeit, anstatt sie abzuschaffen, zu demokratisieren und sozial so abzusichern, dass sie wirklich ein würdevolles Leben für alle Menschen ermöglicht.
Frau Kohlrausch, das ist ein gutes Schlusswort. Danke für das Gespräch und die profunden Einblicke über den Zusammenhang zwischen Arbeit und Teilhabe und damit einen sehr entscheidenden Aspekt über den Wert, den wir unserer Arbeit beimessen.
Ich danke Ihnen.
Hier folgt direkt im Anschluss die Sendung Kultur heute. Am Mikrofon war für Sie Kolja Unger.